It's good to be bad. Das ist heute das Motto, nicht nur eines schönen Autowerbespots, sondern auch der Lichtspielhaus-Folge. Mein Name ist Sascha.
Und ich bin Matthias.
Und wie der Name schon sagt, It's good to be bad, geht es heute um die bösen Jungs oder eventuell auch bösen Mädchen der Film- und Fernsehlandschaft.
Genau, um genau zu sein, also unsere allerliebsten Bösewichte. Wir hatten es in der letzten Folge schon angesprochen, beziehungsweise es war ja deine Idee eigentlich, darüber zu sprechen. Wer sind eigentlich die besten Bösewichte? Und ich muss sagen, ich habe mir doch recht schwer getan in der Auswahl. Wie war das denn bei dir?
Ja, es ist schwierig, weil es gibt tatsächlich sehr, sehr viele fantastische Bösewichte. Und die einem am Anfang einfallen, sind dann vielleicht auch gar nicht so gut. Ich hatte zum Beispiel, einer meiner ersten Gedanken war Loki. So, von Avengers. Und dann dachte ich, oh, der ist cool, der ist super. Und dann dachte ich mir, ja, Moment mal, aber wenn ich den jetzt vergleiche, der ist halt ein cooler Comic-Bösewicht, weißt du? So, aber ist er auch, wenn er sich messen muss mit den großen Bösen dieser Welt, hält dann Loki stand? Und dann dachte ich mir so, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht verraten, ob er drin ist oder nicht. Aber es gibt eben so, so, so viele coole Bösewichte, die man im Kopf hat. Und dann die fünf besten rauszupicken, war für mich ein Problem. Aber ein noch größeres Problem ist es, wenn ich einen Bösewicht wirklich super finde und eigentlich alles an ihm mag und so, den ich cool finde, aber der wird eh schon international so abgekultet, der wird eh von allen super gehypt als Bösewicht, packe ich den dann trotzdem rein oder nicht? Das war eine schwierige Frage.
Ja, also damit ihr auch wisst, nach was wir hier überhaupt vorgehen, also wir haben jeder eine Liste gemacht mit unseren fünf Lieblingsbösewichten und wir haben sie uns noch nicht mitgeteilt. Das heißt, es wird jetzt wirklich die große Überraschung, wer denn da wen bei sich in die Liste gepackt hat. Ich kann jetzt schon sagen, also ich habe fünf gefunden, ich weiß aber nicht wirklich, ich kann nicht so 100% sagen, ob das wirklich meine allerliebsten Bösewichte sind. Ich finde sie alle ziemlich cool. Es gibt aber natürlich so ein paar andere, zum Beispiel auch so ein Loki, ne? Also ich finde das echt schwierig. Bevor wir hier richtig loslegen, ist ganz wichtig, der Tradition zu entsprechen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal hier ein Kaltgetränk auf. Was hast du denn Schönes?
Ich habe tatsächlich ein Kaltgetränk und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich Matcha. Und zwar, Matcha ist ja eigentlich ein spezieller grüner Tee. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Also komm, du bist in Berlin, natürlich kennt ihr grünen Tee da drüben, oder?
Ja, das ist ja so gemahlener Grüntee. Grünteepulver.
Genau. Und ich habe jetzt sehr viel gelesen über die Vorteile von grünem Tee für den Körper und er ist allgemein so super. Und dann habe ich mir mal welchen gekauft, hab ordentlich Geld in die Hand genommen, richtig schönen grünen Tee gekauft. Und tatsächlich, turns out, grüner Tee schmeckt ziemlich shitty, wenn man den so kocht und dann trinkt. Hat mir gar nicht geschmeckt. Aber dann habe ich mal gelesen, was man auch machen kann. Du brauchst dir den grünen Tee zusammen und dann machst du den in den Kühlschrank und trinkst den kalt. Und dadurch soll sich der Geschmack ändern. Das habe ich gemacht. Und jetzt habe ich hier kalten grünen Tee. Und der schmeckt wirklich gut. Also das kann ich absolut empfehlen. Grüner Tee, kalt getrunken. Weil es ist ja so, die Wirkung von grünem Tee ist wirklich schön. Er hat ja auch viel Koffein und so. Aber es ist nicht so, dass er wie Kaffee quasi so ein kleiner Peitschenhieb ist, der schnell vergeht. Ist grüner Tee so, der hebt dich auf ein schönes, entspanntes Hoch. Und da bleibst du dann auch. Und du kannst ihn quasi nicht überdosieren wie Kaffee, sondern du kannst ihn die ganze Zeit peitschen, den grünen Tee. Und fühlst dich einfach die ganze Zeit sehr, sehr gut. Es ist wirklich, das ist der Vergleich wie Schnaps und Bier. Kaffee ist der Schnaps, er bringt dich wie so ein Shot, bam, zack, sofort nach oben, sofort betrunken. Und Bier macht einen die ganze Zeit so ein bisschen geschmeidig. Und deswegen ist der grüne Tee, ist der das Bier unter den Teesorten.
Das hast du schön gesagt. Ich habe ja auch jahrelang viel Grüntee getrunken. So bevor, also momentan oder mittlerweile trinke ich sehr viel Kaffee. Früher habe ich sehr viel Grüntee getrunken und ich mag das auch sehr, sehr gerne. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man auch zubereitet, ne? Also wie lange man ihn ziehen lässt. Der braucht ja eigentlich auch nur 2-3 Minuten, glaube ich. Länger braucht
genau,
er gar nicht.
Zwei Minuten
ist genau. Dann wird er auch nicht so bitter. Also diese Bitterstoffe lösen sich dann erst später, glaube ich. Ja, Grüntee ist ja sehr fein. Was ich ja ganz gern trinke, es gibt hier auch hier und da, ist Matcha Latte. Also quasi so mit Milch und dann eben mit diesem Matcha grünen Matcha-Pulver quasi aufgebrüht.
Ach so.
Das ist ziemlich cool. Ja, also das kann ich sehr empfehlen.
Das probiere ich, glaube ich, mal. Wobei, wir wissen ja jetzt, Milch ist der Teufel. Hast du diese Doku gesehen, auch auf Netflix, was die gerade in aller Munde ist, The Game Changers?
Nee, ich kann dir, also erzähl gleich mal, ich kann dir nur sagen, dass ich momentan ja hier nur noch hier Hafermilch trinke, schon seit Wochen. Und damit sehr, sehr gut fahre. Zumindest die Hafermilch Barista-Style, die schmeckt nämlich quasi wie Milch.
Ja, aber warum hast du denn Hafermilch? Kannst du mir das mal erklären?
Ich wollte, zum einen wollte ich erstmal wissen, wie schmeckt das überhaupt? Und dann stellt sich raus, also gerade diese Barista-Milch verhält sich auch im Kaffee wie richtige Milch. Und zum anderen ist es natürlich so, Hafermilch ist, glaube ich, so rein ökologisch gesehen deutlich besser, weil die einfach, also brauchst du viel weniger Fläche, um das gleiche Ergebnis quasi anzubauen.
Ja, ich verstehe.
Und so.
Aber was trinkst du denn abseits der Hafermilch jetzt während des Casts? Außer die Bommelunde natürlich.
Ich trinke hier, es gibt Quartiermeister, das ist hier so eine Bierbrauerei-Klitsche irgendwo in Berlin. Und das Quartiermeisterinnenbier zum Wohle aller stellt auch drauf und ich trinke das Rotbier von denen. Dachte ich mir, das gönne ich mir mal. Ich mach das jetzt mal auf. Vielleicht noch ein bisschen Atmo. Atmo ist nicht so laut. Mjölnir will nicht so ganz heute. Meine Güte, ist das widerspenstig. So. Hab natürlich auch ein Glas bereitgestellt. Mal gucken. Achtung.
Das ist jetzt schön. Wie heißt denn das, wenn man immer so BDSM? Nee, diese Audiomassagen. BDSM ist das
andere. Sag mal von.
Wie heißt denn das?
Nein, das ist schon richtig.
Mit seinem Bier. Das hat doch auch so einen ähnlichen Namen, oder? ADM.
ADHS.
ADHS habe ich ja auch. Ja. Genau.
Nee, aber funktioniert das bei dir, sag mal?
Dass die Atmung rüberkommt?
Nein, oder? diese Audio-Massagen-Ding, dieses.
Hab ich noch nie probiert. Ich habe noch nie eine gehört.
Ich weiß auch nicht. Das gibt's ja auch so mit diesen Videos, wo irgendeiner so Schaumstoff zerschneidet oder sowas. Weißt du, so wie dann so ein Messer butterweich durch irgendwas durchschneidet und es soll dann irgendwie total entspannend sein. Bei mir funktioniert das irgendwie nicht.
Ja, also ganz ehrlich, ich bin ein Familienvater von zwei kleinen Kindern und Lehrer an einer Hauptschule. Wenn ich mal Zeit für mich alleine habe, nur für mich, dann gucke ich bestimmt nicht irgendeinen Schaumstoffschneider an und höre mir nicht an, wie einer mir langsam ins Ohr schmatzt oder sowas. Dann will ich Bier und MGs oder sowas in meiner Freizeit. Hm.
Es gibt ja auch diese Videos bei YouTube, wo man dann Leuten beim Essen zugucken kann.
Das ist doch geisteskrank. Also sind das irgendwelche Japaner, die sich Unmengen reinschaufeln oder einfach normale Menschen, die was Normales essen?
Nee, das sind im meisten Fall einigermaßen gut aussehende Influencerinnen, die dann irgendwie zeigen, was sie für ein Mittagessen haben. Und ich glaube, das ist ja ein großes Problem, ist ja die Einsamkeitsproblematik, dass Leute immer weiter vereinsamen und die gucken sich das, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar live an und dann haben sie das Gefühl, sie sitzen nicht alleine irgendwie zu Hause und essen, sondern sitzen mit jemandem am Tisch. Das sagt schon viel über unsere Gesellschaft irgendwie auch.
Ja, das ist Wahnsinn. Also das ist ja ein Irrsinn. Ganz ehrlich, für mich ist Einsamkeit ein Luxus. Weißt du, wann ich alleine bin, wenn man nur alleine bin, das wirklich war, auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Sonst bin ich nie allein. Ich komme in die Arbeit, da sitzen mir 26 Irre gegenüber, die alle meinen Tod wollen und ich will ihnen Mathe erklären. Dann komme ich nach Hause und dann wollen alle mit mir spielen. Alle zu Hause. Und deswegen bin ich auch nicht alleine. Bin nie allein. Außer auf dem Weg zur Arbeit im Auto.
Das ist auch sehr, sehr traurig. Vielleicht kannst du dir Videos von Leuten anschauen, die alleine sind.
Ja, während ich mit anderen abhänge, gucke ich, oh, schön.
Ja, genau. Ach, wie schön wäre das, wenn ich das
alleine. Ja. Wie schmeckt denn das Rotbier?
Davon abgesehen, das Rotbier ist ganz gut. Ich weiß gar nicht, was das Rotbier rot macht, also ob das so angeröstet ist, das Malz oder so. Aber also es schmeckt schon ein bisschen gehaltvoller als so ein reines Pilz. Aber irgendwie, ich finde es ganz angenehm eigentlich. Schmeckt mir dann
auch die Verperlung bei dir in der Stimme so ein bisschen.
Ja, das kann auch die Allergie sein, ich weiß es nicht. Aber es schmeckt ganz gut. Hat einen schönen Schaum auch.
Ist es so ein Red Ale dann? Ich schätze mal, ne?
Ich glaube, es ist das, was der Brite Red Ale nennt, ja.
Oh, das trinke ich echt total gerne. Gibt's auch als Affenbier vom Aldi. Habe ich doch mal erzählt, dass so Aldi diese Craft-Biere jetzt hat.
Ja, das hat mich inspiriert, als du das erzählt hast, dass ich mir dachte, jetzt will ich auch so ein Rotbier. Oder Red Ale oder was auch immer.
Ich inspiriere die Leute zum Bier trinken. Apropos Bier. Ich habe jetzt mal eine Frage an die Zuhörer. Dann geht's auch gleich an die Böse ran, an die Bösewichte. Ich habe eine Frage. Und zwar, es kam neulich ohne Grußkarte, ohne irgendwas, ein Bier. So ein Porterbier, so ein dunkles englisches Bier, kam bei mir an. In einem kleinen Karton, sehr professionell gesichert, ohne Karte, ohne alles. Und dann, ich habe gedacht, vielleicht ist das von einem Hörer, aber da ist nochmal irgendwie ein Kärtchen dabei oder so. Ich weiß es nicht. Hat mir irgendjemand von euch da draußen ein Bier zukommen lassen? Das würde mich schon interessieren. Also es ist jetzt da. Ich wollte jetzt heute auch nicht in der Folge trinken, weil ich erst wissen will, von wem es ist, bevor ich es, damit ich auf sein oder gegebenenfalls ihr Wohl anstoßen kann.
Ja, das, also, ja, falls mir jemand was hätte schicken wollen und es nicht angekommen ist, ich habe jetzt gerade mal meine Pflicht getan und habe mal unsere gesamte Lichtspielhaus-Website, also lichtspielhaus-podcast.de, auf Vordermann gebracht, unter anderem eben auch unsere ganzen Versandadressen, also wenn ihr was irgendwie schicken wollt, könnt ihr das gerne machen, da freuen wir uns sehr, weil ich meine, das Einzige, was uns hier am Leben hält, ist eigentlich das Podcast-Getränk des Tages. Genau, dementsprechend, also falls irgendwas nicht angekommen sein sollte, jetzt sollte es dann ankommen. Also probiert euer Glück gern wieder und wir freuen uns da auch. Also ich freue mich super, wenn es alles schickt. Ich meine, wir machen diesen Quatsch jetzt irgendwie seit 10 Jahren und zwischendrin kommt immer mal so ein Getränk an, das ist ziemlich cool.
Das motiviert mich zum Durchhalten in diesen schweren Zeiten. Ich mache ja manchmal auch gern so Verbraucherhinweise und da habe ich eine Warnung auszusprechen. Und zwar, pass auf, weißt du, was ich mir gekauft habe? Ich habe mir Ricefield Kuchi Reispapier gekauft. Vietnamesisches. Kennst du, es war nämlich so. Im Moment voll im Trend sind die Summer Rolls. Also nicht Frühlingsrollen, sondern Sommerrollen.
Ja, genau. Kann ich reinsetzen.
Ist denn ernst?
Ja, Summer Rolls finde ich super.
Ja, aber die sind doch in Reispapier eingewickelt.
Ja, in so, ja, genau. Ja. Ich habe das mal auf einer Silvesterparty. Da gab's, der ganze Tisch war eingedeckt mit allen möglichen Krimskrams, Glasnudel, Salat, blub. Und dann konnte jeder sich, wir saßen alle da, haben getrunken und dann konnte man sich da Sommerrollen rollen.
Ja, aber jetzt pass auf, da habe ich eine Frage. Auf der Gebrauchsanweisung steht, von diesen Summer Rolls in lauwarmes Wasser einlegen und danach kurz trocknen lassen auf oder halt kurz auf eine Küchenrolle legen oder das Küchenpapier. Ja. Stand da so bei. Habe ich gemacht und das hat dann eine Konsistenz wie Gummi und klebt aneinander wie Klarsichtfolie. Das bringt man fast nicht mehr auseinander.
Ja, ich meine, das ist ja auch der Sinn der Sache. Also man rollt das ja, also man schmeißt dann ja Kram rein, dann rollt man es zusammen und dementsprechend muss es ja aneinander kleben, dass die Rolle hält. Aber du darfst es auch nicht ewig da so einlegen.
Einfach so ein bisschen. Gummiartig war die Konsistenz. Vielleicht habe ich auch nur schlechte Rollen gekauft. Aber ich habe das aufgemacht und dachte, ah nee, das ist noch die Folie. Da drunter sind die Rollen. Komisch. Nochmal eine Folie mache ich weg. Oh, nochmal eine Folie? Und dann, bis irgendwann der Groschen fiel, das sind keine Folien, das ist dieses Reispapier.
Ja, aber du gehst doch immer zum Sushi-Mann, wenn du mal ins Kino kommst irgendwann.
Ja, aber der hat ja jetzt zu.
Ach so. Da könntest du mal gucken, wie so eine Summer Roll funktioniert.
Das stimmt, der verkauft auch die Summer Rolls. Dann, wenn der wieder auf hat und ich nächstes Mal bei ihm bin, dann esse ich so eine Summer Roll und dann schaue ich mal, ob die auch so gummiartig scheiße schmeckt oder ob das eine ganz gute Sache ist. Aber wenn du sagst, das schmeckt, ich vertraue dir kulinarisch gesehen ja eigentlich schon.
Ich mag das total gern, weil das halt super frisch ist. Weil es halt nicht so tot frittiert wie die Frühlingsrolle.
Oh Gott, es ist zu sehr frittiert. Das ist ein Problem, das ich oft habe.
Ja,
das,
nein.
Mein Essen ist zu frittiert.
Nein, aber zum Beispiel, wir haben letztens irgendwie Sushi bestellt und dann bestelle ich mir als Vorspeise ganz gern noch so eine Summer Roll oder so dazu. Das finde ich dann ganz gut, weil das dann recht frisch ist so am Anfang.
Sushi bestellen ist so eine Sache. Ich finde, wenn man kein All-You-Can-Eat-Sushi kriegt, ist es zu wenig Sushi.
Ach so, ja, das stimmt tatsächlich. Man hat immer ein bisschen Hunger danach noch.
Das kann es doch nicht sein. Du bestellst für 1,2 Milliarden Yen, in diesem Fall passt das ja tatsächlich, bestellst du Sushi. Es ist ja deutlich teurer als so eine Pizza. Und danach hast du noch Hunger. Ich finde, das ist doch jetzt Quatsch. Was ist denn? Ist man danach ein Semmel oder was?
Nee, ich bestell mir halt noch einen Summer Roll mit, dann geht das einigermaßen.
Ja, es geht einigermaßen. Aber ich weiß ja auch nicht. Ich erwarte einfach von meinem Lieferdienst danach, dass ich satt bin.
Ja, aber dann ändert das damit, dass du wieder im Kino sitzt und dir super schlecht und so super viel Durst hast.
Ja, das stimmt. Ja, aber so will ich mich nach Sushi fühlen. Mit offener Hose und Schnappatmung will ich da liegen und eigentlich kaum noch was machen können. Das ist eine Besonderheit, die ich habe. Ich mag es gerne, wenn wir nach dem Essen so ein bisschen so, dass das Essen schon bis zum Adamsapfel quasi steht. So mag ich das.
Es ist dann doch auch, da sind wir wieder beim BDSM, nur mit Sushi halt irgendwie, ne? Ich mag es, wenn man mich mit Sushi mästet.
da stehe ich drauf. Da geht mir richtig einer ab. Deswegen bin ich ja dazu übergegangen. Ich weiß nicht, hast du schon mal gehört, Intervallfasten ist ja auch in aller Munde momentan.
Was ein Mumpitz. Intervallfasten, ey, da geht mir die Hutschnur hoch.
Pass mal auf. Weißt du, was das Gute ist? Ich esse momentan nur einmal am Tag, und zwar nur am Abend, wenn die Kids schlafen. Weil mit Kids essen, kann ich dir sagen, das ist kein Essen, das ist einfach nur Nahrungsaufnahme, so bisschen. Also es ist da der Scheiß. Deswegen warte ich, bis die Kinder schlafen, und dann fange ich an zu essen. Und jetzt hör mal zu. Wir sind ja alle ein bisschen fetter geworden während der Quarantäne. Und wenn man das dagegen tun will, ist das ganz gut, weil dann esse ich nur abends. Und ich meine, wie viel Kalorien kann man denn abends essen, bis man fast platzt? Sagen wir mal, du isst vielleicht, wenn du halbwegs gesund ist, jetzt nicht irgendwie durchfrittiertes, sondern normale Sachen isst, dann kannst du doch mehr als 1200, bringst du doch gar nicht rein in den Bauch. Wie isst man 1200 Kalorien an Sushi? Weißt du, wie viel Sushi das ist? Das ist eine ganze Menge Sushi, mein Lieber. Also da bin ich zweimal voll. Und deswegen kann ich dann am Tag nur 1200 Kalorien essen und fühle mich trotzdem, als wäre ich gemästet im Kino.
Das klingt aber so, wenn du isst immer nachts, wenn die Kinder schlafen, als wäre bei dir jetzt jeden Tag Ramadan irgendwie.
Das ist, am Ende des Tages ist bei mir jeden Tag Ramadan, es stimmt. Es ist wirklich was Wahres dran. Ich mache eigentlich immer Ramadan.
Ja.
Es ist aber gut, ich kann es empfehlen. Also wirklich, und danach lege ich mir ins Bett. Weil was willst du da noch machen, wenn du 1200 Kalorien in Sushi gegessen hast? Du hast dein eigenes Körpergewicht, ich habe den Sushi-Sascha gegessen. Dann kann ich mich danach auch nur ins Bett legen, wäre es vorbei. Da passiert nicht mehr viel.
Jetzt ist ja schon die erste Viertelstunde rum, aber eigentlich wollte ich wollte ja auch noch einen Produkttipp geben, tatsächlich. Bitte. Weil es geht auch ums Kochen. Also alle da draußen, die jetzt denken, sie sind irgendwie beim Kulinarikast gelandet oder so, ist auch okay. Und zwar folgendes. Ich habe einen neuen Grill. Und zwar den Lotus Grill. Kennst du den?
Ich habe von einem Lotus Grill gehört und ich höre nur Gutes vom Lotus Grill.
Ja, der Lotus Grill ist ganz verzüglich. Und zwar ist das wie folgt. Es ist ein Grill, den man auf dem Balkon nutzen kann, ohne seine Nachbarn einzuräuchern. Das Ganze funktioniert wie folgt. Es ist unten reingebaut eine Art Lüfter. Darüber befindet sich ein Gefäß, in das man eben die Grillkohle richtig reinfügt. Also es ist Grillen mit Kohle. Und der Lüfter geht dann an und heizt, dadurch, dass der Luftzug da ist, diese Kohle. Also du kannst innerhalb von 4 Minuten kannst du grillen, weil die Kohle komplett glüht. Das ist der Wahnsinn. Und dieses Kohlebehältnis ist aber so abgedeckt, dass eben kein Fett reintropft von dem, was man so grillt. Und dadurch kann, also wir haben es jetzt getestet am Wochenende, es hält, was es verspricht, es funktioniert einwandfrei. Das Essen war super. Ich weigere mich immer, weißt du, so zu kochen, zu grillen mit Gasgrill oder Elektro und sonst was, weil ich finde, das ist nicht Grillen irgendwie. Und in dem Fall ist tatsächlich einfach, es ist Grill mit Kohl, du hast dieses Rauchgrillaroma, aber eben ohne die Nachbarn einzuräuchern. Das fand ich super.
Das ist so aber gut, aber ich glaube, in Berlin sind die Leute, die Nachbarn ein bisschen schmerzfreier, habe ich immer das Gefühl.
Nee, nicht mal so, glaube ich. Ich habe hier schon Nachbarn brüllen, Schnauze da drüben und sonst was alles. Also jetzt nicht zu uns, aber sonst. Aber davon abgesehen, das Coole ist halt, es kam dann auch in so einer Tasche, die man mitnehmen kann zum Transport. Und die Außenhülle quasi dieses Grills wird nicht heiß. Das heißt, du kannst ihn jederzeit irgendwie auch woanders hinstellen und so. Und also du brauchst halt, da sind Batterien unten drin für diesen Lüfter. Aber ich habe tatsächlich einen genommen, der hat ja sogar einen USB-Anschluss. Das heißt, irgendwie mit so einer Powerbank oder so könnte ich den auch antreiben im Zweifelsfall.
Also dein Grill ist quasi der Terminator.
Ja, ist so ein bisschen so. Ja, der ist Teil 2. aber nee, tatsächlich, wir haben lange überlegt, weil hier die Liebste immer grillen wollte und ich habe immer gesagt, oh, das können wir nicht machen, die Nachbarn hier einräuchern. Und damit geht das tatsächlich. Das ist super. Also Lotus Grill, Daumen hoch.
Das klingt absolut fantastisch.
Ja, ich kann das sehr empfehlen, wenn man irgendwie so, also ich finde, das Problem bei Grillen ist ja auch, es dauert ja immer ewig, bis diese Kohle mal durchgeglüht ist, bis man dann grillen kann und so. Und das geht halt ruckzuck, das ist echt cool.
Wobei das ja auch ein bisschen dazugehört, oder? Das Kohle anheizen und das Bromborium vorher, ich finde das ja auch Teil des Spaßes.
Ja, in der Zeit habe ich hier 3 Kartoffelsalate gemacht, weißt du? Das ist schon ganz gut.
Du machst auch gute Kartoffelsalate, du machst die ja mit Minze, da haben wir schon mal gesprochen.
Damit hast du mich damals umgekriegt. Ich habe den Jimmy Oliver Kartoffelsalat wieder gemacht. Ich verlinke euch das alles auf der Website lichtspielhaus-podcast.de.
Ach, der war echt gut, glaube ich, kaufe ich auch mal wieder nach.
Gut, also, jetzt haben wir zum eigentlichen Thema.
Ja, genau. Wir müssen auch fertig werden. Denn wir
hatten Stefan Raab. Gegen anderslautender Gerüchte ist der schlimmste Bösewicht nicht zu viel Sushi. sondern, ja, ich weiß nicht, was, fang du mal an, was hast du auf der Liste?
Okay, also wir haben ja erstmal kurz zum Reglement, wir haben gesagt, Serien und Filme, alles in einen Topf, denn das Böse macht da keinen Unterschied. Und zwar, ich mache Trommelwirbel, ich weiß nicht, ob das ankommt. Mein erster Bösewicht ist ein Serienbösewicht, und zwar ist es Negan. Ich habe Negan gewählt. Ich weiß nicht, hast du Walking Dead lange genug verfolgt, um Negan noch kennengelernt zu haben?
Ja, ich habe, genau, ich habe nachdem Negan eigentlich quasi besiegt, nicht abserviert, aber besiegt ist, habe ich aufgehört. Und ich habe dann noch zwei Folgen weitergeschaut, aber das fand ich so doof dann alles, dann habe ich es gelassen. Aber Negan war ganz vorzüglich, stimmt, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, Negan, gespielt von Henry Dean Morgan, den wir auch alle kennen und lieben aus Supernatural, tatsächlich.
Wenn du dich noch erinnerst. Der Vater ist das da, ne?
Das ist der Vater. Das ist der reine Vater. Ja. Und zahlreichen anderen Rollen, aber Negan ist seine beste Rolle. Warum liebe ich Negan? Vielleicht noch mal ganz kurz, was ich von einem Bösewicht erwarte. Dass man meine Liste auch versteht. Ich finde, ein Bösewicht muss eine von drei Sachen erfüllen. Die eine Sache ist, man muss den Bösewicht lieben zu hassen. Und da fällt sowas jemand wie Joffrey Baratheon, oder Joffrey Baratheon, wie die coolen Kids sagen, fällt da rein, denn der ist so einer, wo man, also der ist jetzt nicht eine Liste, das ist nur ein Beispiel dafür, das ist so einer, wo man sagt, Gott, hasse ich den, ich hasse den so doll, ich hasse den so, so, so doll. Aber das ist ja schön, wenn diese Emotion das hervorruft in einem. Das finde ich einfach toll, Bösewichte, die man liebt zu hassen. Dann, so einer wie Negan, sind Bösewichte, die man einfach nur Schweine cool findet. Ja, das, warum ich ihn cool finde, kommt gleich. Das sind schweinecoole Bösewichte und das dritte sind Bösewichte, vor denen man wirklich Angst hat. Also wo man sich wirklich denkt, wenn die kommen, so, oh shit, ist der gruselig oder ist der übel, vor dem habe ich richtig Angst. Und Negan fällt in die Kategorie schweinecooler Bösewicht, wie er schon vorgestellt wird. Er hat immer diese zurückgebogene Körperhaltung, er wirkt völlig entspannt in seiner ganzen Körperhaltung. Und das ist das Tolle, er hat nicht nur wahnsinniges Charisma, wahnsinnig wortgewandt, er sieht wahnsinnig gut aus, sondern er ist auch immer, sogar im Angesicht des Todes, bleibt Negan humorvoll und entspannt. Als wäre er der Host einer Talkshow. Alle knien vor ihm, er schlägt einen Schädel ein oder zwei oder drei, ja. Und Negan ist wie in einer Talkshow, als wäre der Host einer Talkshow. Und das finde ich einfach, ist absolut sensationell gespielt. Man guckt ihm wahnsinnig gerne dabei zu. Er ist ein richtiges Monster, ja, im Prinzip. Aber man kann ihm gar nicht so böse sein. Und ich liebe ihn einfach. Dann, was er noch hat, dieses coole Outfit mit seiner Lederjacke und den Handschuhen. Und er hat eine Signature-Waffe. Weißt du, er hat diese Lucille, sein Basie. Das ist die Waffe, die ihn ausmacht, die er immer dabei hat, die er immer benutzt und so. Das ist ein absolut cooles Rundum-Paket. Und gerade als The Walking Dead für mich anfing, ein bisschen shitty zu werden, kam Negan daher und hat es für mich wieder attraktiv gemacht. Und jetzt, während ich drüber rede, denke ich mir, boah, das würde ich gerne noch wieder weitergucken, weil ich einfach gerne Negan zugucken will, wie er sein Ding macht. Wie ist denn deine Meinung zu dem?
Ja, also ich finde Negan, also ich finde ihn auch ziemlich gut und vor allem, also bei mir fällt er eher auch so in die Kategorie, vor denen habe ich Schiss tatsächlich. Weil, man sieht ja, also gerade die Staffeln vorher bei The Walking Dead, ist es immer so, die kommen eigentlich immer so on top irgendwie raus, diese Gang, die da, also die Gruppe, die da unterwegs ist. Mhm. Und da hat man das Gefühl, wirklich, es gibt so eine Staffel, wo irgendwie wo erstmal geklärt wird, wer eigentlich Negan ist und so weiter. Und man hat das Gefühl die ganze Zeit, die können machen, was sie wollen. Also er ist nicht mal schlauer unbedingt als sie, sondern er hat, irgendwie ist er in control. Du kannst machen, was du willst, er kommt trotzdem irgendwie immer stärker raus. Und das fand ich ziemlich angsteinflößend, weil man sich dachte so, Schande nochmal, was sollen die eigentlich jetzt machen? Wie sollen sie dem denn irgendwie was zufügen können? Das geht überhaupt nicht. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, für die Negan nicht kennen, wer er so ungefähr ist?
Ja, also er ist einer der großen Antagonisten aus The Walking Dead. The Walking Dead sollte jedem klar sein. Zombie-Serie. Und die Gruppe um Rick Grimes rasiert immer alle weg und rasiert die weg und die haben sich mit den Falschen angelegt und insgesamt coole Show. Und dann kommt Negan daher. Negan hat auch eine ganze Gruppe des The Saviors, das ist seine Gang, die er um sich geschart hat. Und Negan hat die Einstellung, der Mensch ist ein Tier. Es sind einfach nur verwilde Tiere. Die Menschen ohne Regeln, das funktioniert nicht. Dann drehen die durch, dann vergewaltigen und morden die. Und deswegen gibt es Regeln. Und die Saviors, Da gibt's ganz klare Regeln. Du kannst das machen, dann passiert das. Und Negan bricht diese Regeln auch nicht. Er hält sich ja selber da dran. Aber er sagt halt, wenn du irgendwie Scheiße machst, dann wirst du gebügelt. Also nimmt dir so ein heißes Eisen, drückt das durchs Gesicht, ja. Und wenn du noch mehr Scheiße machst, dann haut er dir mit Lucy den Schädel ein. Und das wissen auch alle. Und diese Gruppe um Rick Grimes, die passt ihm halt natürlich nicht. Und deswegen, kämpfen die halt so gegeneinander. Und Negan ist immer on top. Aber man fragt sich so ein bisschen, warum ist er das eigentlich? Wirkt er wahnsinnig klug? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es ist einfach sein reines Selbstbewusstsein, das ihn immer on top rauskommen lässt.
Ja, ich finde auch, er regiert auch so ein bisschen durch Angst. Also das ist das, was mir immer auffällt. Also die Leute haben einfach, die haben eine unglaubliche Angst vor ihm, ja. Also manchmal denkt man, also zum Beispiel, er hält sich ja so, also die haben ja so ganz viele Leute, die einfach nur für ihn arbeiten, aber so Art Sklavenarbeit mehr oder weniger verrichten, ja, die irgendwie dann die Patronen machen müssen und irgendwie, also alles quasi im Hintergrund machen müssen, und dann hat er seinen Schlägertrupp. Und wenn man sich das so anschaut, denkt man sich manchmal, wenn die einen Aufstand machen würden, diese Arbeiter, wären die fast mehr als die anderen, aber die haben so einen Schiss vor ihm einfach, dass sie es nicht machen, weil er dann zieht er irgendeinen raus und schlägt ihm vor allem den Schädel ein, und dann haben die halt alle so einen Schiss, und ich kann das voll nachvollziehen.
Das stimmt. Es ist nicht, dass das Respekt vor ihm da ist, sondern alle, die ganze Gang, diese hunderte, tausende Leute, haben alle riesen Angst vor Negan. Du merkst auch immer, der betritt den Raum und alle verkrampfen sich. Und ich glaube, deswegen wirkt er auch noch viel besser. Alle werden super angespannt, schauen zu Boden und sind nervös. Sogar sein Schlägertrupp ist nervös, wenn er reinkommt. Aber er schlendert. Weißt du, er hat seinen Basie in der Hand, er bewegt den, er schlendert. Er ist völlig entspannt. Und man kommt gar nicht auf die Idee, dass er nicht immer Herr der Lage ist. Es ist fast so, als würde Negan jede Bewegung, die er macht, er muss sich nicht hetzen, er bewegt sich sehr langsam und wahnsinnig gemütlich, als genießt er die Bewegung wie ein Bonbon. Weißt du, wie er sich so, als würde er jede Bewegung immer, streckt sich dann so gemütlich und genießt jede Bewegung, die er macht. Und das ist einfach diese Gestik, die dabei auch im Start ist. Die Gestik und Mimik, wie er das spielt, ist einfach absolut fantastisch. Und das in Kombination, dieser eigentlich lustige Typ, der macht ja auch mal Witze und so, ja, vor dem man aber wahnsinnige Angst hat, das in Kombination wirkt unwahrscheinlich stark.
Ja, definitiv. Ich mach mal weiter hier.
Ja, bitte.
Jetzt mach ich mal. Und zwar, also der erste, den ich auf der Liste habe, ist Moriarty. Und zwar nicht irgendein Moriarty, also nicht einfach nur irgendein Moriarty von Sherlock Holmes, der ultimative Gegenspieler, sondern der gespielt von Andrew Scott, das heißt der Moriarty aus Sherlock. Und den finde ich halt, ich finde zum einen, er spielt den fantastisch, es ist ja auch nicht einfach Professor James Moriarty, sondern es ist Jim Moriarty in dem Fall. So super lässig, taucht irgendwie aus dem Nichts auf, während Sherlock irgendwie feststellt, Moriarty seit Jahren, alles, was um ihn herum passiert ist, ist irgendwie auf Moriarty zurückzuführen. Und irgendwie, er ist hochintelligent, ihm ist aber teilweise auch nichts nachzuweisen einfach. Er kontrolliert irgendwie alles, man weiß gar nicht, wie er es macht, einfach nur, weil er alles durchdenkt, durchplanen kann anscheinend. Und irgendwie, er kann es aber nicht lassen, das finde ich irgendwie ganz sympathisch irgendwie, sich mit jemandem wie Sherlock Holmes zu messen. Also er könnte ja einfach sagen, ich bleibe im Schatten, ich trete gar nicht raus, aber nein, er fordert ihn heraus, er will wissen, wer ist hier eigentlich der Schlauere, und er will sich beweisen. Das finde ich ziemlich cool.
Ja, ich finde auch, er ist wahnsinnig charmant. Das ist auch so eine Art Bösewicht, den finde ich einfach schweinecool. Ist wirklich ein super charmanter Bösewicht, und er könnte ja mit seinem Intellekt einfach reich werden. Das wäre für ihn, glaube ich, keine große Sache, auf legalem Wege zu Reichtum zu kommen, aber du hast schon recht, er will gegen Sherlock antreten, aber er hat auch manchmal seine Psychomomente irgendwie, also er ist schon ein bisschen irre, manchmal, und das werde ich jetzt nicht verraten, was ich meine, aber du weißt, was ich meine, Ende Staffel 3, er ist wahnsinnig kompromisslos. Also ja. Er zieht das durch, egal was passiert.
Ja. Also da ist auch kein Mitleid für irgendwen oder so, sondern er hat seinen Plan, und der Plan wird irgendwie durchgeführt. Und ich finde das aber, also ich finde, Bösewichte sind ja auch besonders spannend, wenn sie sich quasi in der Öffentlichkeit so bewegen können, aber quasi untouchable sind, weil man ihnen nichts nachweisen kann. So, jeder weiß, dass, oder in dem Fall Sherlock, er weiß 100%, dass er daran schuld ist und so, aber er kommt nicht an ihn ran, zumindest solange er es ihm nicht 100% nachweisen kann. Und das finde ich, das finde ich immer sehr spannende Bösewichte, die so sich bewegen, und man denkt sich so, ich weiß, du bist es, aber ich kann nichts machen gegen dich.
Er ist ja auch ein Bösewicht, der nicht mit Körperkraft glänzt, sondern nur mit Verstand. Da muss man ja auch unterscheiden. Da gibt's ja auch die zwei Arten von Bösewicht. Die einen bekämpfen den Helden mit ihrem Verstand und die anderen mit ihrer Kraft oder mit ihren Kampffähigkeiten. Und er ist ja eher der Denker und wahnsinnig gut gekleidet im Übrigen auch, finde ich immer.
Ja, das stimmt. Und generell Andrew Scott, ich hatte ihn in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, der spielt nämlich einen Priester auch bei Fleabag. Genau, und der auch sehr charmant spielt. Ein ganz anderer Typ, auch ein bisschen weird, aber irgendwie total irgendwie nett und so. Und ich finde, man ist dann schon fast überrascht, wie er so fies und teilweise auch fast eklig sein kann als Moriarty. Also das fand ich schon spannend.
Ja, ist auch, finde ich, der beste Moriarty. Ich fand, der Moriarty aus den Guy Ritchie-Filmen blieb leider sehr blass.
Ja, ich finde, den haben sie einfach viel zu schnell eingeführt. Also im ersten Sherlock oder im ersten, nee, wie hieß der, Holmes, nee, what, wie hieß der Film, ich weiß gar nicht mehr. Holmes. Ja, da ist es so, man denkt am Ende so, was, total verrückt, das geht alles zurück auf den großen Plan von Moriarty, und dann wird er in einem Film ziemlich schnell abgefrühstückt. Und es ging ja auch damals das Gerücht rum, dass irgendwie Brad Pitt Moriarty spielen sollte, und er konnte aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Und das, ich finde, die hätten den mal noch so wie bei den Marvel-Filmen, auch wie Thanos irgendwie, man hätte ihn über ein paar Folgen, ein paar Filme hinweg noch entwickeln müssen, und bis er dann wirklich der große Oberbösewicht kommt.
Finde ich auch. Ich finde, das hätte eine Trilogie werden sollen eigentlich, diese Holmes-Filme von Guy Ritchie. Hätte dem gar nicht schlecht getan. Weißt du, in dem zweiten mischt er noch ein bisschen mit, und im dritten ist er dann wirklich der Big Baddie. Das wäre cool gewesen, und Brad Pitt hätte das bestimmt auch toll gemacht. Lieb ja Brad Pitt.
Ja, das stimmt. Okay, du bist dran.
Gut, mein nächster kommt aus einem Film, der ist schon ein bisschen älter, der Film. Und zwar ist der Film Gangs of New York. Wir reden natürlich von Daniel Day-Lewis als Bill the Butcher. Hast du schon mal Gangs of New York gesehen?
Ja, ich mag den Film leider nicht. Irgendwie, ich habe ihn einmal gesehen und ich fand ihn so langatmig, und irgendwie, ich weiß nicht, der Film hat mich überhaupt nicht gecatcht, muss ich sagen. Ich habe Daniel Day-Lewis im Kopf mit seinem Riesenzylinder irgendwie, aber ich weiß auch nicht. Hat mich nicht gekriegt.
Oh, ich finde ihn geil. Also ganz kurz, warum ich Bill the Butcher so mag. Also in Gangs of New York, es geht um namensgebenden Gangs of New York im Schlag mich tot, die Zeit, Epoche ist mir jetzt entfallen. Und es geht immer so Gangfights und wer welche Gang die Oberhand hat, und er ist der Anführer der Natives und er heißt eben Bill the Butcher, weil er natürlich wohl ist ja wohl offensichtlich auch Metzger, weil er auch Schweine schlachtet und das Fleisch verschenkt und isst und alles, und hat immer, wenn er kämpft, so ganz viele so Metzgerklingen an dem Gürtel, was ist schon mal ganz schön geil. Du hast einen Typen mit einem riesigen Zylinder und einem Gürtel voller Metzgerklingen. Da bin ich schon drinnen. Und dazu kommt dann noch, dass er halt für seinen alten Erzfeind, Priest, den feiert er eigentlich auch immer ziemlich ab und findet den gut. Und er hält immer diese richtig geilen, langen Monologe in dem Film. Und das mag ich einfach wahnsinnig an ihm. Er ist auch ein Bösewicht, vor dem hat man Angst, weil er auch so ganz, ganz plötzlich dann mit seinem Metzgermesser Leute umbringt oder einfach mit den Schädel einschlägt mit einer Keule, also wie oft er unerwartet Leute umbringt. Dazu hat er noch ein crazy Glasauge, wo statt einer Pupille irgendwie so ein Adler drauf ist. Also er ist einfach ein geiler Typ. Ich mag ihn wahnsinnig gerne. Er hat so speckige Haare, aber einen geilen Schnurrbart. Weil ich glaube, bei Bill the Butcher funktioniert bei mir eben über die Ausrüstung das Äußere. Er trägt diese Weste mit dem Hemd, diesen riesigen Zylinder, seinen Schnurrbart, diese Metzgermesser, und dann geht er in geile Gangfights im Schnee von New York, und ich bin so richtig, oh, DiCaprio macht einen guten Job in dem Film. Aber ich liebe einfach Daniel Day-Lewis als Bill the Butcher. Ist einer meiner All-Time-Favorite-Bösewichte und zu Recht Platz 4 in dieser Liste. Ich glaube, er war sogar für einen Oscar nominiert. Muss ich mal live research. Aber du hast Gangs of New York nur einmal gesehen, oder?
Ja, hat er mich so wenig gecatcht, dass ich mich nicht dazu überwinden kann, ihn nochmal zu gucken, weil der geht ja auch 100 Stunden, glaube ich. Und also ich finde, jetzt wo du sagst, Daniel Day-Lewis als Billy the Butcher, sehr, sehr cool, weil er natürlich hat so einen comichaften Look eigentlich, ne? Also das ist irgendwie, also so sieht doch niemand aus, denkt man sich. Aber in dem Fall halt irgendwie schon. Das ist natürlich ganz cool, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, der Film, weiß nicht, mich catcht er nicht.
Schade, also der lebt auch von seinen Schauspielern, ist ja ein Scorsese-Film, und tatsächlich, oh ja, hier steht's. Daniel Day-Lewis nominiert sogar als bester Hauptdarsteller. Da siehst du mal, das ist auch ein Bösewicht. Das ist auch wichtig bei einem Schurken, finde ich, dass er genug Screentime bekommt. Da scheitert er für mich Bane ein bisschen dran aus Dark Knight Rises, wenn du dich erinnerst. Mhm. Ich finde, Bane bekommt zu wenig Screentime. Das ist ein Problem. Ich mag ja Bane an sich, wie er sich bewegt und wie er spricht. Diese bisschen hohe Dandy-Art, die er da hat, finde ich eigentlich cool, aber Bane bekommt zu wenig Screentime. Und hier sieht man, dass Bill the Butcher als bester Hauptdarsteller und nicht Nebendarsteller nominiert war. Und dieser Bösewicht bekommt auch die Zeit, die er braucht, um ihn langsam aufzubauen. Und man hat Angst vor ihm, aber findet ihn auch gleichzeitig unglaublich cool. Jetzt, wo ich so drüber rede, bekomme ich wieder Saulust, Gangs of New York zu gucken.
Ja, ich mach mal weiter.
Ja, bitte.
Auf meiner Liste, einer, natürlich auch meiner Favorites, sonst wäre es nicht auf der Liste, ist der Master oder Missy aus Doctor Who.
Ah, Master, ja. Ja.
Der Master ist Doctor Who ist ja ein Time Lord, der durch die Zeit reisen kann in seiner TARDIS, das ist diese Police Box, mit der er unterwegs ist. Und tatsächlich gibt es den Master, wie er sich Doktor nennt, gibt es jemanden, der nennt sich Master, und der ist eben auch einer dieser letzten Time Lords, die noch da sind. Aber im Vergleich zu Doctor Who, der irgendwie immer versucht zu helfen und zu gucken, was er tun kann, irgendwie für das Universum zu retten, ist der Master eben unterwegs und stiftet irgendwie immer Unruhe und schlägt sich mal auf die Seite, mal auf die Seite, hat dabei immer seinen eigenen Plan und gleichzeitig das finde ich so spannend, nämlich hat er natürlich so diese Verbindung zum Doktor, weil sie die beiden letzten Time Lords irgendwie sind und irgendwie sie können nicht ohne einander und sie waren irgendwie wohl auch mal Freunde und ich finde, das ist irgendwie auch ganz wichtig, dass so ein Bösewicht auch irgendwie immer eine Verbindung entwickelt zu dem eigentlichen Helden der Geschichte, weil es gibt ja so Bösewicht, die hängen so ein bisschen irgendwie im Nichts, so ein bisschen in der Leere, die sind halt einfach so gesichtslos, aber dadurch, dass man ihnen so eine gemeinsame Geschichte gibt, macht es natürlich das nochmal viel, viel spannender.
Ja, du hast absolut recht, das macht auch einen guten Schurken aus und das ist sehr, sehr wichtig, die Verbindung, die er zum Helden hat. Das ist eigentlich auch immer sehr, 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 sehr interessant. Ist eine meiner Lieblings-Topoi. Plural für Topos, wurscht. Wenn die früher mal Freunde waren und dann Feinde werden. Und das finde ich immer dann sehr interessant. Du hast recht, der Master, er ist wie, ich finde immer, er ist fast wie eine Warnung. Er ist das, was der Doktor werden könnte, wenn er nicht aufpasst. Weißt du, die sind wie, für mich sind der Master und der Doktor zwei Seiten der gleichen Medaille.
Ja, das ist wirklich so. Und das Coole ist ja auch, so wie der Doktor sich ja über die jede Staffel verändert und eben auch seine Form ändert, wird der Master halt irgendwann zu Missy, also zu einem weiblichen Master. Und das ist ganz anders wieder gespielt, aber so, also wirklich so gut, fast besser als der Original Master sozusagen. Weil er dadurch, dass es so eine Mann- und Frau-Geschichte zwischen Doktor und Master oder Missy dann ist, haben die auch so eine Anziehungskraft plötzlich, ja. Ich weiß auch nicht. Und da wird, es ist ein Bösewicht, bei dem ich mir wünsche, er wäre gut, damit die mehr zusammen machen könnten. Aber es geht nicht, weil die kommen nicht, die Missy kommt nicht aus ihrer Haut raus. Und das finde ich total spannend.
Es ist auch, der wird eben auch wieder Doktor selber, von zahlreichen Schauspielern wurde er schon gespielt. Was ich eben auch, was das Doctor Who interne Faszinosum ist, dass die gleiche Rolle, und zwar ohne recastet zu werden, sondern einfach innerhalb des Kosmos sinnvoll erklärt, immer wieder von anderen Darstellern gespielt werden kann und so auch immer wieder anders interpretiert werden kann. Zum Beispiel wurde er auch schon mal gespielt von dem dummen Bruder von Julia Roberts. Ich habe den Namen leider vergessen. Das ist in diesem 80er Jahre Doctor Who Film. Der hat den auch schon gespielt. Und das finde ich dann immer eben sehr faszinierend. Mein liebster Master ist übrigens John Sim, wenn dir das noch was sagt.
Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
Ja, das ist der bisschen jüngere, der ist, glaube ich, vor Missy war erst. War John Sim der Master. Da fand ich ihn tatsächlich am coolsten. Was eben so toll ist am Master, dass er den Doktor wirklich an seine Grenzen bringt. Weil er ihn ja intellektuell, sind die ja en par quasi.
Ja.
Und der Doktor gewinnt eigentlich immer, aber manchmal schlägt ihn der Master eben auch.
Ja, vor allem er fordert den Doktor halt so heraus, dass der Doktor theoretisch über seine eigenen Grenzen gehen müsste. Mhm. Und es geht ja auch um das Thema, der Doktor tötet ja zum Beispiel auch nicht. Und manchmal denkt man sich, um den Master aufzuhalten, müsste er es aber tun. Und dann ist die Frage, wie kommt er trotzdem drum rum? Und es verdirbt den Doktor ja immer so ein bisschen. Und das ist sehr, sehr spannend.
Mhm. Es lebt auch, also das lebt wirklich von der Beziehung zwischen den beiden, finde ich absolut faszinierend. Übrigens, kleines Errata, der dumme Bruder von Julia Roberts ist Eric Roberts. Absolute B-Movie-Legende. Ja. Gut, dann mache ich weiter und wir gehen von ein bisschen der Leichtfüßigkeit eines Doctor Who, wird sehr, sehr schwermütig. Ich habe mir auch lange überlegt, gehört er in diese Liste rein, weil mein nächster Bösewicht ist eine echte Figur, ein echter Mensch gewesen früher. Und zwar habe ich reingepackt Amon Göth aus Schindlers Liste.
Habe ich ja bis heute nicht gesehen, ne?
Ich kann es nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass du nicht Schindlers Liste gesehen hast. Ich verstehe, warum du ihn nicht gucken willst. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Wann ist der Tag, wo man sagt, so, jetzt mal schön Schindlers Liste. Bietet sich nicht an. Es bietet sich nicht an. Ich sehe ihn jetzt zwangsläufig durch die Arbeit öfters mal auch, weil man ja mit den Kids den dann anguckt, weil das sehr eindrucksvoll ist und so. Aber es ist einfach ein eindrucksvoller Film. Und Amon Göth ist ja dieser Lagerleiter. Ich glaube, du weißt schon, wer das ist, oder?
Ja.
Ja. Wird gespielt von Ralph Fiennes oder Ralph Fiennes. Ich weiß immer nie, wie man sagt. Ich glaube, Ralph Fiennes, gell?
Ralph Fiennes.
Gesundheit. Voldemort. Und das ist ein absolut faszinierender Bösewicht. Das ist ein Mann, der offensichtlich massive psychische Probleme hat, oft aber glaubt, das Gute zu tun und auch das Gute machen will, aber dann wieder dieses absolut menschenverachtende, masochistische, ekelhafte in ihm zum Vorschein kommt, der einem auch durch seine absolute Unberechenbarkeit wahnsinnige Angst macht, der aber dann doch über ein gewisses Charisma verfügt und man sich irgendwie manchmal dabei ertappt, dass man ihn doch irgendwie sympathisch findet, was traue ich das kaum zu sagen. Also natürlich sympathisiere ich in keinster Weise mit Amon Göth. Es ist nur so, wenn man es schafft, dass man den tatsächlich charismatisch darstellt, ein solches menschliches Monster, ist das einfach, ich weiß auch nicht, er ist in der Liste drin, weil er mich einfach fasziniert, weil ich ihn nicht verstehe und doch aber irgendwie faszinierend und anziehend finde, ihm zuzusehen. Das ist absolut schräg. Und das ist jetzt, natürlich, das kannst du jetzt kaum verstehen, weil du den Film nicht gesehen hast, aber vielleicht ist das ja der letzte Sargnagel, der dich dazu treibt, doch mal Schindlers Liste eine Chance zu geben. Allein mal, weil man es wirklich auch von als Filmfan absolut interessant ist, Amon Göth zuzusehen. Da hatten wir mal auf deinem Geburtstag, gab es eine Diskussion, ob man sagen kann, Amon Göth ist eine coole Figur, ist eine interessante Figur. Da haben der Putin und der weise Josef und ich haben uns darüber unterhalten und sind auch selber zu keinem Schluss gekommen. Kann man den gut finden? Darf man den gut finden? Und wie verhält es sich eigentlich damit?
Ja, also dieser Film ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Ich möchte den auch ganz gerne mal sehen, aber du hast recht. Ich tue mich schwer, den passenden Moment irgendwie abzupassen. Okay, ja. Super, also spannendes Thema auf jeden Fall. Okay, bei mir, ich habe eine Figur, ich weiß nicht, hast du The Boys gesehen?
Aber ja.
Mit Carl Urban. Und ich hatte ihn schon fast vergessen, dass ich ihn auf die Liste packen wollte. Und dann bin ich aber bei Instagram drüber gestolpert, dass jemand gesagt hat, Homelander ist einer der besten Bösewichte. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht. Und dann habe ich drüber nachgedacht, dachte, doch, total. So, ja. Wer ist jetzt Homelander? Ein Homelander ist mehr oder weniger Superman, wenn man es genau nimmt. Also der hat die gleichen Fähigkeiten, super stark, Laserblick, kann fliegen und so alles mögliche. Also er ist der vollkommen überlegene Superheld. Und also die Story von The Boys ist eine Amazon-Produktion, eine Serie. Die Idee ist, es gibt halt Superhelden, aber die sind alles andere als perfekt. Die sind genau, es sind halt einfach Leute wie du und ich, nur halt teilweise noch assier. Und es gibt halt eben eine Gruppe von Leuten, die haben gesagt, sie sind durch das, was diese Superhelden, die sich so feiern lassen und auch irgendwie mit Merchandising und Marketing unterwegs sind, was die machen, sind sie geschädigt worden. Zum Beispiel der eine Typ, so fängt die Serie an, der geht mit seiner Freundin über die Straße und sie entscheiden sich irgendwie, ich glaube, zusammenzuziehen. Und irgend so ein Typ, der hat die Fähigkeit wie der Flash, ist super schnell, ist irgendwie auf der Flucht und rennt einfach durch die Freundin von dem einen durch. Und sie löst sich vor seinen Augen einfach auf in einen Haufen Moos. Es ist super eklig. Und das ist der Aufhänger so ein bisschen. Und das Problem bei Homelander ist, präsentiert sich auch wie der All-American Hero. Ja, er ist total, also hält sich für überlegen, auch moralisch überlegen und so weiter, aber ist eigentlich so ein bisschen gerade so, wie soll man das sagen, psychologisch alles ein bisschen zurückgeblieben, auch sozial zurückgeblieben, ja, mhm. Was einfach dadurch bedingt ist, dass er so übermächtig ist, dass er, also niemand kann ihm was, du kannst ganze Armeen auf ihm schicken, es passiert nichts. Und ich finde dadurch, also haben zum Beispiel auch die anderen Helden haben Angst vor ihm, weil er so übermächtig ist. Und ich finde, es ist tatsächlich eine Figur, bei der man jeden Moment denkt, bitte flipp nicht aus, bitte raste nicht aus, weil wenn er ausrastet, zerstört er einfach alles. Also es ist eine Figur, vor der man wirklich Angst haben kann. Das finde ich auch wieder so.
Was auch cool ist, da kommen zwei Sachen zusammen. Eben diese Allmacht, die er hat, und dieses wirklich dieses Retardierte seines Wesens. Ich finde, er benimmt sich wie ein Zwölfjähriger die meiste Zeit. Und natürlich denkt man einfach, der nächste Wutanfall kommt irgendwann. Wenn ein Zwölfjähriger mit göttlicher Allmacht in Wut gerät, das kann halt blöd ausgehen. Und du hast recht, er ist wirklich eine absolut interessante Figur auch wieder. Ich finde, er ist aber auch hassenswert. Aber man liebt es, ihn zu hassen. Ich fand immer jede Szene mit dem Homelander fand ich sehr stark und hat mir gut gefallen. Er spielt das auch wahnsinnig gut, der Darsteller des Homelander.
Ja, Anthony Starr ist das. Genau, ich finde, es ist so eine Spannung in der Luft die ganze Zeit, weil man die ganze Zeit denkt, oh Gott, wenn ihm jetzt was nicht passt, wie soll man ihn daran hindern? Und er hat so eine ganz ungesunde, also ein ganz ungesundes Verhältnis zu seiner ja, Agentin, muss man eigentlich sagen, ja, so ein bisschen, die sein Marketing macht, die ihn auch einsetzt, und das ist, also ich finde diese ganze Welt ja interessant. Es gibt zum Beispiel, es gibt auch so Geschichten wie, ja, irgend so ein Superheld hat irgendwelche Fähigkeiten und irgendeine Stadt meldet sich und sagt, ja, wir hätten auch gerne einen Superhelden, weil wir haben noch keinen, und dann wird der irgendwie, dann arbeitet der da, und dann wird der aber so wie im US-Sport üblich getradet an eine andere Stadt, wenn die irgendwie mehr zahlt und so. Es ist total absurd.
Ja, das stimmt. Ich finde eben auch, dass der Homelander durch diese Beziehung zu dieser Frau, die, ich finde, die ist fast ein bisschen eklig, oder? Also wie er da sich manchmal zu ihr kuschelt und sowas, und sie muss ihm über die Haare streichen, das macht ihn nur noch gruseliger für den Zuschauer.
Ja, es ist wirklich richtig gruselig. Und sie hat ihn irgendwie unter Kontrolle, aber man denkt sich so, wann kommt der Moment, wo du ihn nicht mehr unter Kontrolle hast?
Ja. Sie hat ja auch, das merkt man, sie hat auch Angst vor ihm. Irgendwann.
Ja. Ja, total. Also ich finde wirklich diese Angst, die da drin liegt, und es ist halt, man lernt ja einige Superhelden da auch kennen in dem Ganzen, und man denkt sich, aber ihr habt alle keine Chance, wenn der mal richtig loslegt. Mhm. Das finde ich, also das ist wieder einer dieser Helden, du hast es vorhin gesagt, vor dem man nur Angst hat irgendwie einfach.
Ja, absolut. Wirklich, weil der hat auch keinerlei Empathie. Das merkst du dem Homelander an, der hat keinerlei Empathie. Der bringt 1 Milliarde Leute um mit seinem Laserblick, wenn er Bock hat, und geht danach zum Mittagessen.
Ja.
Das ist nicht mal, wenn ich in einen Ameisenhaufen trete, habe ich so, oh, denke, oh scheiße, die Ameisen, oh Mann, blöd jetzt, ne? Aber bei ihm ist wirklich so, oh mein, ist mir völlig egal. Ist ihm absolut egal. Gute Wahl. Ja, an den hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel.
Wer steht denn auf dem Zettel noch? 2 Stück haben wir jeweils noch, ne?
Übrigens, ja, genau. Und spannend, dass wir bisher noch nicht uns überschnitten haben.
Ja.
Aber das kommt wahrscheinlich dann jetzt. Ich habe back-to-back 2-mal Nazis auf meinem Zettel.
Oh, einen habe ich auch.
Ja, da wahrscheinlich ist der nächste auch, treffen wir uns dann da. Denn ihr wisst wahrscheinlich, wer es ist. Wir können nicht über gute Bösewichte reden, ohne über Hans Lander zu sprechen. Hans Lander, den Judenjäger. Gespielt natürlich von Christoph Waltz, und ihr habt es in unserem Tarantino-Cast gehört oder in unserem Inglourious Basterds-Cast. Das ist ein Bösewicht, das ist einfach unglaublich. Das ist eine der besten Performances, die ich je gesehen habe. Denn er ist so unglaublich charmant und gleichzeitig so unglaublich angsteinflößend. Das ist so diese Anfangssequenz von Inglourious Basterds, eine der besten Anfangssequenzen, dieses Gespräch, das er mit Monsieur Lapadite führt, wie das langsam aber sicher kippt, aber er trotzdem wahnsinnig gut gelaunt und so unglaublich glücklich wirkt bei dem, was er macht. Aber dann kann ja manchmal aus ihm diese Gewalt so rausbrechen. Das ist unfassbar.
Ja, also genau. Ich habe Hans Lander natürlich auch irgendwie auf der Liste, und Es ist, das passiert, wenn Leute ihre Jobs so sehr mögen, habe ich das Gefühl. Das, also er hat so einen Spaß an seiner Arbeit, einfach auch da zu sitzen. Und er ist aber auch so jemand, man hat das Gefühl, er ist den anderen auch so intellektuell zumindest zu einem gewissen Grad überlegen. Er weiß schon längst, was los ist. Er kommt rein und man denkt, man könnte übers Ohr hauen, aber wenn man das denkt, ist schon zu spät. Eigentlich weiß er schon, was abgeht.
Das stimmt. Er kommt in den Raum und es ist alles, was danach passiert, macht er nur zu seinem persönlichen Vergnügen. Denn er kommt in diesen Raum rein von dem Typen und er weiß genau, wo diese, er weiß, dass er sie hat, er weiß, wo sie sind, er weiß komplett Bescheid. Und das, was jetzt kommt, das ist einfach nur sadistisches kleines Vergnügen. So ungefähr, also nicht, dass ich das tun würde, aber so ungefähr, als würde ein Lehrer einen Schüler hassen und den ausfragen. Und der weiß, das gibt einen Sechser. Der wird jetzt ausgefragt vorne und der weiß nichts. Aber, so. Dann bestellt er du. Hier, Joachim, jetzt komm mal vor. Ich weiß nichts. Da. Jetzt komm mal vor. Jetzt erzähle mal ein bisschen was. Also, wie ist denn das mit den Atomen? Weißt du, und so ungefähr ist es, dass er den einfach da wie ein Schuljungen vorführt und das komplett genießt. Aber es ist ja nicht nur so, dass er seinen Job so liebt. Ich finde, diese Figur macht alles, was sie tut, mit so einem euphorischen Gusto. Wie er da diesen Strudel frisst und diese Milch trinkt und alles. Also, es ist ja unglaublich. Also ich finde, dem könnte ich ewig zugucken. Dem kann man bei allem zugucken, eben dem Hans Lander.
Ja, er ist ein Genießer. Er ist einfach ein Genießer, muss man sagen. Der hat das macht ihm einfach Spaß. Ich finde, das einzige Problem an der Rolle, die Christoph Waltz hier spielt, ist zum einen, dass er seine Friseurkarriere an den Nagel hängen musste dafür. Und das andere ist, dass tatsächlich alle Rollen, die er danach spielt, sind irgendwie Variationen von dieser Hans-Lander-Rolle, habe ich immer das Gefühl. Also ob das jetzt hier bei James Bond Blofeld ist, ja, oder selbst hier der Zahnarzt bei Django, das ist irgendwie, ja, es ist immer, es geht so ein bisschen in die Richtung immer. Vielleicht ist es einfach Christoph Waltz, spielt er sich einfach so, ich meine, wenn man sich den Arzt bei Herrn Lehmann anschaut, da ist das auch schon so ein bisschen drin. Ganz, ne? Recht, ja. Aber es ist, ich meine, man will das auch sehen dann, ne? Wenn man weiß, was er kann, dann will man das auch so sehen. Aber das ist wirklich die Ausgangsbasis von dieser Art zu Schauspielern, wie es Christoph Waltz tut.
Ja, das stimmt, aber du hast recht. Es ist leider wirklich alles eine Variation von Hans Lander, sogar in Gottes Gemetzels. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Den würde ich empfehlen, den fand ich gut. Da ist es so, oder jetzt auch blitzt es auf in Alita Battle Angel. Worüber ich übrigens hätte noch reden können bei starke Frauen, aber das mal als Randnotiz. Gute Frauenrollen ist Alita eine tolle Frauenrolle. Aber auch da ist es so. Aber als man das eben zum ersten Mal gesehen hat, diese Larger-than-Life-Performance von Christoph Waltz als Hans-Lander im Kino, ich konnte es nicht glauben. Ich fand das so beeindruckend und beängstigend gleichzeitig großartig. Und er hätte auch fast Platz 1 gemacht. Aber da kommt gleich doch jemand anders, von dem man es aber auch erwartet. Wer ist denn deine Nummer 2?
Ja, also lustigerweise, also Hans Lander wäre meine Nummer 1 gewesen. Ah, okay. Aber ich habe noch ein bisschen was im Backup, aber meine Nummer 2 wäre gewesen, und zwar, es ist nicht ein Bösewicht, sondern es sind mehrere, weil sie sind viele. Es sind die Borg aus Star Trek.
Ah, so. Das ist natürlich auch eine interessante Wahl.
Ja, weil, also davon, ich, also in meiner Kindheit und Jugend, als ich zum ersten Mal die Borg bei Star Trek gesehen habe, ich habe die in Auszügen, in Ausschnitten habe ich sie gesehen, natürlich irgendwie bei Next Generation, aber was ich halt konsequent geguckt habe, war irgendwie Voyager, und da spielen die ja noch eigentlich eine viel größere Rolle, irgendwie mal von Seven of Nine abgesehen. Die haben mich immer schon fasziniert. Also die Borg sind ja eine Art, also ja, also sie sind ein Kollektiv, das heißt, sie sind nicht eine irgendwie Alien-Rasse oder sowas, sondern sie sind ein Kollektiv von Aliens, die andere Aliens assimilieren, um sich selbst besser zu machen. Und das Ganze machen sie, indem sie ihre Körper quasi mit technischen Implantaten versehen, und um zu stärken. Und dann haben die sogenannte Nanobots, die spritzen sie sozusagen, die injizieren sie in andere und übernehmen sie so. Und machen sie zu einem Teil ihres Borg-Kollektivs. Und allein das ist schon faszinierend, weil die töten ja nicht. Die sind ja nicht unterwegs, um irgendwie irgendwen auszulöschen unbedingt, sondern sie wollen die einverleiben. Und je mehr man sich wehrt, umso interessanter ist es quasi, dass die Borg einen assimilieren wollen, weil sie sehen, das lohnt sich anscheinend, den zu assimilieren, weil der hat was drauf. Und diese Borg-Raumschiffe sind komplett dunkel, also ein bisschen so eine nasse, neblige Umgebung auch, und das alles so mechanisch, und so lieblos auch irgendwie dann. Aber alles wie in so einem Bienenstock, so durchgeplant, die Gänge sind ganz genau gebaut und so. Und ich finde, die sind einfach super gruselige Gegner, vor allem wenn man dann irgendwie zum Beispiel der erste Kontakt sieht mit hier Jean-Luc Picard und so weiter, dann sieht man zum Beispiel auch, man kann an denen vorbeilaufen und die greifen einen gar nicht an, weil sie einen nicht als Gefahr wahrnehmen. Und man hat aber die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, was passiert, wenn sie einen wahrnehmen? Weil sie passen sich an jeden Angriff, den man quasi plant, und lernen immer dazu. Das fand ich super gruselig.
Ich finde auch, dass erstmal das Design der Schiffe, das sind diese großen Würfel, oder?
Diese Borg-Cubes, die sind auch riesig im Vergleich zu den normalen Raumschiffen. Ja. Und auch quasi nicht aufzuhalten.
Das finde ich schon krass. Diese Cubes sind wirklich, die wirken super gefährlich. Die finde ich schon geil. Und auch, was sie mit dir machen, dass sie dich nicht weil wenn die einfach nur alle umbringen würden, finde ich, wären sie 0815 Bösewichte. Aber durch dieses Assimilieren, dass sie dich am Leben lassen, aber dir alles wegnehmen eigentlich, was dich zum Menschen macht und dich dann so in diese technische Sklaverei und dein Körper auch so verändern, dass ja auch so ein bisschen einen Body-Horror-Aspekt, der damit reinkommt. Ja. Dass sie deinen Körper dir wegnehmen. Und dann, das fand ich auch bei, das ist ganz ähnlich wie bei Doctor Who mit den Cybermen.
Ja.
Ist ja ein ähnliche Bösewichte sind die Cybermen. Das fand ich immer so, so schrecklich, dass sie deinen Willen wegnehmen, aber dein Gehirn packen sie dann eben in diesen Cyberkörper und deinen Körper, das Körper dir abnehmen und verändern. Das finde ich, ist das richtig beängstigende an den Borg. Und die Borg sind auch, die liebt man nicht zu hassen und die sind nicht cool, aber die sind, von denen hat man auch, das sind welche, da hat man einfach richtig Schiss vor. Und ich finde, ihr Wahlspruch, den sie haben, Widerstand ist zwecklos. Das sind, weil sie eben so ein Bienenschwarm sind, der einen einfach niedermacht, finde ich, ist das auch richtig treffend. Widerstand ist zwecklos.
Ja.
Aber sie schaffen es wirklich, deinen Willen zu brechen irgendwie.
Aber das ist auch richtig cool. Also ich meine, erstmal so einen Signature-Satz irgendwie zu haben. Ja, auf Englisch ist das Resistance is futile. Ja. Und aber die haben ja auch, die reden ja auch nicht mit einer Stimme, sondern haben so eine Stimme, die klingt, als wäre sie aus vielen Stimmen zusammengesetzt. Und die, also wenn die dich irgendwie treffen, dann sagen sie ja auch hier, ergebt euch, Widerstand ist zwecklos. Und die sagen am Anfang immer, wir sind Borg. Ja, oder we are Borg. Und das allein ist schon total faszinierend, finde ich. Man lernt später, es gibt auch sowas wie die Borg-Königin, wirklich wie so ein Bienenschwarm, die alle irgendwie lenkt und so. Ich find diese ganze Organisation total faszinierend. Und wie gesagt, auch diese Borg-Würfel, wenn man sich diese schönen gestalteten, designten, richtig Raumschiffe der Föderation, der Sternenflotte anschaut. Und dann hast du einfach diese total abgespeckten, ist einfach nur ein Würfel im Weltall, der unterwegs ist. Aber im Weltall ist die Form ja auch ziemlich egal wahrscheinlich. Mhm. Das ist total faszinierend.
Ja, wie ist das eigentlich? Die haben doch einen Jean-Luc, der wird doch irgendwie assimiliert.
Der wird sich Locutus von Borg, genau, der wird assimiliert. Und das ist ja auch was, das zieht sich durch alle Star Trek-Serien, jetzt auch im Nachhinein hier Star Trek Picard. Das lässt ihn nicht los, bis ins hohe Alter quasi. Also er hat immer mal so Flashbacks eben auch, wo er sich dran erinnert, wie er das war. Und deswegen hat er so einen Hass auch auf die Borg. Das sieht man ja bei hier der erste Kontakt, wo er sagt, hier wird die Linie gezogen, hier und nicht weiter. Und er rastet aus und zerstört seine kleinen Schiffchen, Modellschiffchen, die er in seinem Ready Room stehen hat. Das lässt ihn nicht los. Das hat ihn richtig kaputt gemacht.
Das ist eine geile Rede, finde ich, also von Picard, wie er das so sagt, hier wird der Schlussstrich gezogen. Das finde ich gut. Ja, aber man kann ihn ja zurückverwandeln anscheinend, ne?
Ja, also es geht irgendwie, man kann je nachdem, glaube ich, wie lange man da auch drin war, lassen sich diese Implantate besser entfernen oder schlechter. Man sieht das bei Seven of Nine, bei Voyager, die war auch Borg, aber auch so eine spezielle Version irgendwie, die konnte so ein bisschen einzeln denken anscheinend. Und die hat ja bis zum Ende, die taucht ja auch auf bei Picard jetzt, und hat aber überall noch so Implantatreste quasi auch drin. Mhm. Also die kann man nicht komplett rausmachen. Und das ist natürlich auch was, ne? Also die tragen, selbst wenn man sie retten kann, tragen sie diese Spuren noch mit sich. Das ist auch faszinierend.
Das ist eine coole Wahl auch. Also die Borg hätte ich gar nicht dran gedacht, aber die sind tatsächlich guter Bösewicht. Jetzt schäme ich mich fast ein bisschen für meine Nummer 1, denn diese Nummer 1 ist so vorhersehbar, wie sie gehypt ist. Und man kann sich schon denken, er ist bisher nicht aufgetaucht. Er kommt aber jetzt. Und zwar ist für mich der beste Bösewicht, den ich in Film und Fernsehen jemals gesehen habe, ist der Joker. Es tut mir leid, es ist eine langweilige Antwort eines langweiligen alten Mannes. Es ist der Joker. Und zwar natürlich ist es hier Heath Ledgers Joker und nicht die anderen. Wobei ich sagen muss, ich habe Joaquin Phoenix Joker noch nicht gesehen.
Ich auch nicht. Schlimm eigentlich, ne? Für so einen schönen Podcast.
Nein, das ist traurig, ist das. Aber gut. Heath Ledgers Joker ist für mich der beste Bösewicht, weil das ist so, wo soll man da anfangen? Es geht los, dass er so geheimnisvoll ist. Seine Origin-Geschichte wird niemals enthüllt und das, dass man diesen Mythos um ihn nicht bricht, finde ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt von dem Charme, den dieser Bösewicht ausmacht. Ich finde, der Joker ist gar nicht wie, man glaubt gar nicht, dass es ein echter Mensch ist. Er wirkt wie so eine Naturgewalt. Weißt du, wie, das kannst du nicht kontrollieren. Er ist absolut eine unkontrollierbare Naturgewalt. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass der Joker irgendwie erpressbar wäre wegen irgendwem oder irgendwas. Und ihm ist auch gar nichts wichtig. Was man so sieht, als er dieses ganze Geld hat, er will tatsächlich die Welt einfach brennen sehen in seinem Wahnsinn. Es ist, als würde er keinen Schmerz spüren, keine Bedürfnisse haben. Er ist einfach nur dafür da, um der Böse zu sein. Und das ist so, so faszinierend. Er sagt über sich selbst, er ist wie ein Hund, der ein Auto jagt. Er wüsste gar nicht, was er machen soll, wenn er wirklich sein Ziel erreicht. Und das ist eben auch so toll. Er hat kein festes Ziel, auf das er hinarbeitet. Das ist für ihn, für den Joker ist der Weg das Ziel. Das Chaos, das er stiftet, ist für ihn absolut ausreichend. Und ihm ist, glaube ich, gar nicht mal so wichtig, ob er gewinnt oder verliert da dabei. Es geht einfach nur um die Tätigkeit an sich. Und das, was die Figur eigentlich am besten beschreibt, neben diesen anderen tollen Szenen, auf die ich gleich noch komme, ist, als er da aus dem Polizeirevier entkommt und er fährt diesen Streifenwagen, das zitiere ich ja immer wieder gerne, das ist die beste Szene des Films, meiner Meinung nach, wie er da den Kopf mit geschlossenen Augen, während er das Auto fährt, so aus dem Fenster streckt und die Musik weggeht, der Ton weggeht und du siehst einfach diesen Irrsinn dann auf seinem Gesicht, das ist eine starke Szene, das fand ich unglaublich. Richtig, richtig toll. Ja. Was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, tatsächlich auch. Also ich kann das nachvollziehen. Für mich ist tatsächlich diese Joker-Rolle, die so ein bisschen, also die insgesamte Joker-Rolle. Ich verstehe, dass er irgendwie der ultimative Bösewicht auch für Batman ist und so weiter. Aber das ist so, ich weiß nicht, ich will den nicht nochmal sehen. Weißt du, ich habe schon so viele Joker gesehen. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Also Heath Ledger spielt einen fantastischen Joker und alles, was du gesagt hast, stimmt vollkommen. Ich finde, langsam habe ich ein bisschen genug vom Joker. So, ich will neue sehen. Zeig mir deswegen zum Beispiel bei Bane vorhin, da war ich froh, dass Bane mal in so einem Film vorkommt, weil Bane einfach ein geiler Bösewicht ist. Aber davon abgesehen hast du recht, Heath Ledger hat, also wie diese Rolle angelegt ist, es ist für Batman halt auch so schwierig, ihn irgendwie aufzuhalten, weil es gibt überhaupt keinen Weg irgendwohin. Es ist auch nicht so, dass Joker irgendwie besonderen Hass auf Batman hätte oder so, sondern er spielt einfach mit ihm so ein bisschen. Ja. Irgendwie freut er sich schon fast, dass da so ein Typ ist, der ihn ein bisschen nervt, weil er dann noch mehr Grund hat, irgendwie Chaos zu stiften.
Das stimmt. Du hast absolut, er hasst Batman nicht. Ich glaube, er liebt Batman sogar. Er findet ihn gut. Und es ist, der Joker ist ein kleines Baby auf dem Spielplatz, das die anderen Kinder ärgert und sich freut, dass einer mit ihm spielt. Batman ist tatsächlich, das triffst du sehr gut, Batman ist sein Spielkamerad. Und genau so sieht er das auch. Ich glaube, er würde ihn auch gar nicht umbringen wollen irgendwie. Also will, weil sonst ist ja sein Spielkamerad. Er hat
das Spiel auf. Ja,
das ist genau. Und das macht ihn so unglaublich faszinierend, dass es dass er keine richtige Agenda eigentlich hat dabei. Und dann, wie er auch vorgestellt und inszeniert ist, die Szene mit dem Bleistift. I'm gonna show you a magic trick. Dass du mir diesen Bleistift verschwinden lässt.
Ja.
Den Typ da drauf klatscht. Also toll. Man sagt ja immer, The Dark Knight ist ein guter Film, aber kein guter Batman, weil tatsächlich ist es eigentlich ein Joker-Film. Ich finde, das ist was man im Film vielleicht ankreiden kann, was ein Problem wird, wenn der Bösewicht zu gut und zu krass ist. So, dass Batman daneben ein bisschen tump wirkt, was mir in dem Moment aber egal ist, denn The Dark Knight schaue ich mir den wahnsinnig gerne an und nicht, weil ich so gerne nochmal Batman sehen will, sondern weil ich einfach dieser Figur nochmal zusehen will. Finde den so toll und deswegen habe ich auch lange überlegt, weil er natürlich ja von allen super gehypt wird, zu Recht ja auch, ob man ihn dann in die Liste packt, weil das für die Leute vielleicht langweilig ist, aber es ist für mich einfach der beste Bösewicht, den ich je gesehen habe und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der für mich irgendwann nochmal getoppt wird. Ich hoffe es sehr, aber ich fürchte nicht. Aber ich bin völlig deiner Meinung. Ich brauche keinen Joker mehr. Es war jetzt auch, deswegen hat mich der Film jetzt auch mit Joaquin Phoenix gar nicht so gereizt. Ich brauche nicht noch eine Iteration des Joker. Ich will wirklich lieber nochmal, die andere, Batman hat so viel Potenzial für tolle Schurken. Batman hat die besten Schurken, das ist uns allen klar. Da möchte ich lieber mal wieder so eine richtig geile Performance sehen von jemandem. Wie zum Beispiel der Pinguin von Danny DeVito. Fand ich auch super gut.
Ja. Ich finde halt, wenn man drüber nachdenkt, dieses Batman, dieses ganze DC-Universum, das ist eigentlich auch, das ist ja riesig. Und wir haben ja wirklich in den Filmen und so, die wir gesehen haben, wir haben ja wirklich nur einen Ausschnitt gesehen davon, ja. Aber es ist eben, ich glaube daher, zum Beispiel, weil Heath Ledger so geil war als Joker, kam danach so ein bisschen das Gehate auf Bane. Es gibt ja wirklich Gehate. Also, was soll das für einer sein? Ich finde, das ist ein super Bösewicht und ist auch krass, wie er zum Beispiel dem Batman einschenkt, wenn die da kämpfen miteinander. Der bricht ihm irgendwie das Rückgrat und so. Das ist super cool. Und ich finde, dementsprechend muss man das auch ganz eigenständig bewerten. Und ich finde, Bane ist ein super Schurke, allein schon, weil er nicht so abgenudelt ist wie der Rest. Und wie gesagt, den verrückten Hutmacher oder sowas, die haben wir alle noch nicht wirklich gesehen.
Da gäbe es noch so viel Potenzial. Und was bekommen wir? Der beste Batman kriegt quasi keinen Schurken. Ben Affleck ist ja zweifelsohne der beste Batman, den es je gab und je geben wird. Und wer ist sein Schurke? Superman und fucking Lex Luthor. Das ist doch scheiße. Das ist einfach scheiße. Mach doch bitte hier mit Ben Affleck einen richtig geilen Bösewicht auch draus. Übrigens, Fun Fact, Bane hat ja der spricht ja im Original so ganz, ganz, ganz Englisch und ein bisschen höhere Stimme und auch so ein bisschen weißt du, wie ich meine? Dieses bisschen komische Art und Weise. Und das hat sich Tom Hardy spielt ihn ja und Tom Hardy hat sich orientiert, wer ihn spielt, an so einem berühmten englischen Bare-Knuckle-Boxer. Der genau diese Art eben und diese Art zu sprechen an den Tag gelegt hat. So wie Jack Sparrow sich an Keith Richards orientiert hat, ich habe den Namen leider vergessen, spielt Bane wie diesen englischen Dandy Bareknuckle Box Champion. Ich finde, man das weiß, wirkt dann noch cooler dadurch eigentlich. Und wie gesagt, Bane, ein verkannter Schurke aus Dark Knight Rises, der einfach ein schweres Erbe angetreten ist, aber der einen guten Job macht, wie ich finde.
Ja, definitiv. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich durch. Ich hätte noch einen, möchte ich noch ansprechen. Einfach nur so, also wahrscheinlich hatest du mich jetzt gleich auch massiv, weil ich ihn, also es ist so ein kleiner Bonus für mich noch. Einfach weil ich mag den Schauspieler, ich mag die Rolle, auch wenn das auch so ein Film ist, oder eine Serie besser gesagt, die du nicht so magst. Und zwar Gott, wie hieß das denn überhaupt? Also David Tennant spielt den
Purple Jessica! Man.
Aus Jessica Jones, genau. Und Jessica Jones, die Serie ist ist ganz okay, du mochtest sie nicht, kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, David Tennant, spielt eben den Kilgrave, heißt er. Oder, wie viel, viel geiler, es wird gar nicht gesagt, man sieht es nur, die Rolle im Comic heißt The Purple Man. Mhm. Was ich irgendwie cool finde. Und seine Fähigkeit ist, er dünstet irgendwie so Hormone aus, das weiß man eine ganze Weile nicht. Und er kann dadurch Leute in seiner Nähe einfach kontrollieren. Und er sagt denen dann einfach, was sie zu tun haben. Und so ist das eben auch bei Jessica. Und bei ihr ist natürlich das krasse Ding, dass sie halt einfach super stark ist auch noch. Und er kann quasi so seinen eigenen Enforcer da quasi anweisen, was er zu tun hat. Und ich finde, David Tennant spielt diesen Purple Man oder diesen Kilgrave einfach super cool in der Sendung. Und eben dann eben dieses Jessica, wie er sie immer ruft und herbeiruft und sie kann nicht anders als ihm zu folgen, auch wenn sie es anwidert bis zum Ende. Es gibt diese starke Szene, wo er in so einem Polizeihauptquartier ist und sie will ihn da irgendwie abliefern. Und was macht er? Er kontrolliert einfach plötzlich dieses ganze Polizeirevier. Alle hören auf, sich zu bewegen und hören nur noch auf das, was er sagt. Supergeil.
Ja, das stimmt. Und er droht auch nicht damit, glaube ich, Jessica Jones dann angreifen zu lassen, sondern er befiehlt ihnen einfach, die Waffen auf ihren eigenen Kopf zu richten. Und sagt, okay, Jessica, du kannst mich hier abliefern, aber dann drücken die alle ab. Und dann klebt das Blut an deinen Händen.
Ja, also ich finde tatsächlich, davon mal abgesehen, dass David Tennant ein wahnsinnig toller Schauspieler ist, siehe Doctor Who oder ganz viele andere Sachen, davon abgesehen, ich finde diese Anlage dieses Bösewichts, jemanden, der dich und alle anderen einfach kontrollieren kann. Und ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, er ordnet quasi nicht sie an, was sie zu tun hat, sondern er ordnet die anderen an, einfach um sie damit fertig zu machen, was passiert, wenn sie was macht. Ich finde, der ist fast verschenkt. Ich würde den richtig gerne mal in einem richtigen Film sehen, glaube ich, als Bösewicht.
Das stimmt. Ich bin auch gar nicht so, ich hasse ja nicht Kilgrave so sehr, sondern die Serie Jessica Jones finde ich halt einfach sehr lame. Aber gegen den Bösewicht Kilgrave habe ich nichts einzuwenden. Übrigens, im Comic ist er tatsächlich purple, also von Kopf bis Fuß auch. Also seine Haut, glaube ich, sogar.
Ja, also hier bei in der Serie hat er halt so einen lila Anzug an. Also er ist auch total absurd angezogen. Ja. Und er ist auch over the top so ein bisschen. Und man kann gar nicht sagen, ob er unsympathisch ist oder irgendwie sowas. Also man denkt sich so, wenn er sich normal benehmen würde, wäre er eigentlich ein ganz cooler Typ so. Aber dadurch, dass er halt so ein Assi ist einfach, weil er die Leute halt einfach machen lässt, das ist schon krass.
Ja, aber wir finden auch nicht so schlecht. Gut, jo. Damit sind unsere Top 5 jeweils mit nur einer Überschneidung. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir irgendwie mehrere haben. Fand ich sehr interessant, das von dir auch zu hören. Hat mir gefallen. Bitte jetzt mal wirklich, alle sagen ja immer, ihr kennt alle YouTube-Views, und jetzt mal eure Meinung in die Kommis. Mich interessiert wirklich, wen haben wir vergessen? Klar, es gibt natürlich hier 1000 Honorable Mentions, die man noch bringen könnte. Anton Chigoin oder sowas, wie der heißt. Javier Bardem aus The Country for Old Men hatte ich auch mal auf der Liste und so. Es gibt
Hannibal Lecter wird ganz oft genannt, auch in so Listen.
Habe ich auch. Bitte sagt uns mal, wirklich schreibt uns mal, wer sind eure Lieblingsbösewichte? Und vielleicht haben wir die noch gar nicht gesehen und das ist eine Chance, die wir verpasst haben, die mal anzugucken. Wirklich, sagt uns mal Bescheid, das würde mich tatsächlich, das meine ich ganz ernst, sehr interessieren. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich dazu aufrufe.
Genau, das ist das erste Mal, dass Sascha irgendwas interessiert. Nutzt die Gelegenheit. Also ihr könnt das machen bei Facebook, da findet ihr uns als Lichtspielhaus. Ihr könnt uns bei Twitter auch schreiben, da sind wir @lichttweethaus. Oder eben am allerbesten auf lichtspielhaus-podcast.de. Und da findet ihr zum Beispiel auch, findet ihr auch noch ein bisschen ältere Fotos von uns inzwischen, aber ihr findet dort auch alle Folgen, zumindest die den großen Podhost-Hack damals überlebt haben. Ihr findet Infos zu uns, ihr findet Sachen, die wir gut finden. Also ganz viel, schaut vorbei auf lichtspielhaus-podcast.de und sagt uns, wer euer Liebster oder Liebste, weil wir hatten gar keine Frau außer Missy irgendwie dabei, Bösewicht ist. Das würde uns wirklich interessieren.
Jo. Wie geht's denn weiter mit was? Ich weiß es gar nicht, neues Thema.
Ja, das werden wir dann mal schauen. Irgendwie ins Kino, das wird ja wahrscheinlich jetzt ein Weilchen immer noch nicht passieren, denke ich mal.
Das ist alles Mando super. Vielleicht.
Hm? Oh ja, aber Mando können wir sprechen. Die erste Staffel ist durch, ne?
Ja.
Ja, also ich bin, also ja, gut, wir können einfach eine Stunde lang drüber sprechen, wie geil Mando ist. Das fände ich nicht so schlecht.
Stimmt, das kann man machen, ja. Gern, fände ich eine gute Idee für ein nächstes Thema, dass wir einfach mal Mando euch empfehlen. Oder einfach mal Disney Plus Roundup. Das wäre auch eine Idee. Einfach der Disney Plus Cast, wo wir einfach mal sprechen, hey, was gibt's denn da überhaupt? Was kann man sich angucken? Was ist gut, was ist schlecht? Weil ich glaube nicht, dass wir eine Stunde den Mandalorianer abfeiern können. Ich glaube, da ist nach einer Viertelstunde gesagt, was alles geil ist. Piu, piu, piu.
Fertig. Ja, genau. Aber Disney Plus, ja, vielleicht, wenn euch das interessiert, können wir das gerne machen. Es gibt ein paar Schätzchen zu entdecken dort, ja, glaube ich. Ja,
das stimmt. Das ist wirklich wahr. Es gibt wirklich ein paar besondere Sachen, die man sich angucken sollte.
Okay, dann würde ich sagen, mein Name ist Matthias.
Ich bin der Sascha.
Und das war das Lichtspielhaus, der wirklich wahre Kinopodcast. Und das nächste Mal gibt es Lichtspielhaus. Los!